Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
Obiter Dictum 16. Hallo und herzlich willkommen zum Zwischendurch-Format der Rechtsbelehrung. Die Rechtsbelehrung, ein Podcast, wo wir uns in jeder Folge ein Thema herausnehmen und so erklären, dass es auch für die interessierten Ahnungslosen eine sehr wichtige Zielgruppe zu verstehen ist. Und alle drei Folgen im Durchschnitt zeichnen wir eine Zwischendurch-Folge auf, denn dieser Podcast funktioniert nur mit dem weltbesten aller Podcast-Partner, Herr Dr. Thomas Schwenke. Und der muss immer schwitzen, wenn ich ihm in der Rechtsbelehrung Fragen stelle, die total strukturiert sind. Und deswegen zur Abwechslung stelle ich ihm hier Fragen, wo er schwitzen kann, die unstrukturiert sind. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Thomas Schwenke.
Hallo, lieber Herr Richter, hallo, liebe Zuhörerin, hallo, liebe Zuhörer. Und ich bekomme bereits schon Angst, wenn du diese Folge in dieser Tonlage ankündigst. Ich finde, die Welt ist schrecklich genug. Wie wär's mit ein bisschen mehr Freundlichkeit, Milde und Höflichkeit? Nicht nur deinem Podcast-Partner gegenüber.
Ich bin mega höflich, ich bin auch mega freundlich. Ich bin sehr besorgt über das Wohlempfinden meiner Mitmenschen. Und ich, also wenn du sagen möchtest, dass ich dir Dinge antue, dann tue ich das nur, weil ich weiß, dass du es insgeheim sehr magst. Du liebst die Herausforderung.
Dankeschön. Ich bin vielleicht ein bisschen zu übersensibilisiert, weil da gibt es so einen Mann, der auch immer zuerst so eine Drohkulisse aufbaut. Und dass alle vor ihm Angst haben, dann tut er, als ob er sein lieber Onkel wäre. Und dieses Verhalten, ich glaube, da bin ich vielleicht allergisch.
Hast du mich gerade mit der Orange verglichen? Also, liebe Hörer, einen Shots are fired. In dieser Folge wird kein Feigenblatt vor den Mund genommen. Hier geht's ab anscheinend. Holy shit.
Die orangene Kartoffel.
Ich glaube, so schnell sind wir noch nie eskaliert. Die orangene Kartoffel, aber müsste das dann nicht ein deutscher Diktator sein, wenn es Kartoffel ist?
Ist er nicht eher. Ich spreche auch über dich.
Wow, ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Hilfe?
Visuelle Beeinflussung. Dreh dich mal um. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht. Welche Farbe hat der Hintergrund, vor dem du sitzt?
Der Hintergrund. Das ist mein Arbeitsplatz, von dem ich podcaste. Und der hat im Hintergrund eine orangene Wand. Das hat aber die Bewandtnis, dass ich sozusagen in meinem Zimmer früher mal einen geteilten Bereich hatte. Mittlerweile ist das sozusagen mein reines Arbeitszimmer. Und deswegen ist ein Teil des Raumes orange. Und das Interessante ist aber, ich moderiere ja auch sozusagen Online-Veranstaltungen oder Online-Workshops. Und wie oft orange in der Corporate Identity vorkommt, das wirst du nicht glauben. Ich habe schon so oft von Menschen gehört, Herr Richter, Ihr Hintergrund, das ist ja mega toll. Dass Sie in unserer Farbe den mitbringen. Ist das ein Greenscreen?
Und so, du wirst jetzt lachen, weil wir entwickeln unser neues Logo. Mhm. Und ich habe mit unserer Designerin gesprochen und mein Vorschlag war, wie wäre es vielleicht, wenn wir eine knalligere Farbe im Hintergrund haben statt blau? Rate mal, welche Farbe ich vorgeschlagen habe.
Ja, ich könnte dann meine Wand, meinen Hintergrund sozusagen streichen, falls wir Videopodcasts auch mal machen wollen.
Dann bist du wirklich corporate.
Ja. Das ist okay, krass. Ich bin gespannt. Das wird schon sehr, sehr gut.
Ich freue mich sehr. Ich bin jetzt, nach zwei Wochen habe ich die Außenwelt gar nicht mitbekommen.
Warum? Und was für ein Ding hast du jetzt gebaut?
Ich habe ein Buch fertig gestellt. Genau.
Warte mal, du hast das Buch, das du Ende Oktober abgeben solltest, jetzt fertiggestellt?
Wenn du ein Buch schreibst, dauert das Ewigkeiten. Das heißt, du vereinbarst erst mit dem Verlag, dass es irgendwie in nächster Zeit rauskommt. Dann sagt der Verlag, ja, sie müssen aber 500 Seiten fertig schreiben und dann bekommst du so viel Spaß am Schreiben. Plötzlich sind es 800 und dann dauern die Korrekturen alle länger und alles verlängert sich. Und ich habe die letzten Wochen diese 800 Seiten dreimal gelesen, zwischendurch korrigiert und dann man hat Zeit wie gar nichts. Also ich habe meinen Kopf abgeschlossen und es tat gut. Mhm. Es tat gut, mal zwei Wochen die Welt nicht zu hören.
Okay,
ich weiß nicht, ob es gut ist oder sinnvoll ist oder vernünftig ist, aber es war wohltuend.
Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist das Obiter Dictum-Format so ein aus zwei Dingen. Das eine ist sozusagen, HörerInnen haben uns bedeutet, dass sie gerne uns auch mal so entspannter reden wollen und Quatsch machen hören und auch so ein bisschen Kommentare kommentieren. Ne? Also was ist in den letzten Folgen passiert und wer hat vielleicht was kommentiert. Aber wenn du das so sagst, dann fühle ich mich ja sozusagen genötigt, dich jetzt in die trübe Welt des pragmatischen Realismus einzuholen und dich zu fragen, hast du mitbekommen, dass die angehende neue Bundesregierung, also die SPD und die CDU, mittlerweile einen Koalitionsvertrag abgeschlossen haben?
Ja, das habe ich mitbekommen. Also es ist nicht so, dass alles an mir vorbei
ist. Hast du mitbekommen,
dass sozusagen... Ich recherchiere viel im Internet. Also.
Du hast auch mitbekommen, dass wir also demnächst wieder eine Folge zur Vorratsdatenspeicherung aufnehmen können.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Mhm. Und du hast auch mitbekommen, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte in Zukunft auch Bundesdatennutzungsbeauftragte heißen soll.
Mitbekommen, ja.
Mhm. Und? Freut dich das? Also ich meine, da geht doch, also Daten sind das neue Öl. Nutz vor Schutz. Wie erfüllt dich das mit Freude?
Nee. Horche gerade in mich hinein. Ich merke, es berührt mich viel weniger, als es tun sollte, weil ich durch die übrigen äußeren Einflüsse, die wir derzeit haben, so eine gewisse Art Abstumpfung erfahre, glaube ich.
Okay.
Man könnte auf der einen Seite sagen, ja, wir können uns vor der Wirklichkeit nicht verschließen. Die Welt wird datafiziert, es wird alles in die Datenwelt verlagert, Daten werden genutzt. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn bei der Bundesdatenschutzbeauftragten auch die Datennutzung angesiedelt ist. Wenn dabei der Datenschutz nicht zu kurz kommt, kann es vielleicht zu einem gleichmäßigen Ausgleich kommen.
Ich meine, stopp. Ich wollte gerade sagen, also weil momentan gestaltet sich die Welt ja so. Es gibt politische Parteien, die zum größten Teil, wenn sie am Regieren sind, eher so mit rechts sind, so über einen ganz großen Kamm geschert, die also eher zugänglich sind für wirtschaftliche Argumente. Das, sondern also wirklich so, also eine SPD ist ja jetzt auch nicht wirklich links. Und so Grüne sind jetzt auch nicht so wirklich hart links. Ne? Also sozusagen die Wortkombination der umweltbewussten CDU, das ist ja was über die Grünen gesagt wird. Ne? Und das ist nicht alle Grüne, bla bla bla. Mhm. Aber so, ne, also wenn du jetzt die Parteien, die in den letzten Jahren in der Regierungsverhandlung waren oder jetzt sein werden, wenn du die nimmst, sind die sozusagen mittig rechtisch. Und dann kann man bei Einzelnen sagen, ne, also noch so. Das heißt, also die sind zugänglich für die Digitalwirtschaft. Die Digitalwirtschaft ist wiederum auch eine schlagkräftige politische Größe mit irgendwie Lobbyverbänden und sehr, sehr, sehr viel Geld. Also ich finde ja, die Bitkom, hat die Bitkom nicht jetzt gesagt, also irgendein digitaler Lobbyverband meinte sozusagen, ah ja, so mit Gegenzöllen, das ist gar nicht so eine gute Idee. Wo ich auch so denke, okay, seid ihr eigentlich eine deutsche Interessensvertretung der deutschen Industrie oder vielleicht nur der Digitalindustrie und die ist ja, na egal, das geht schon wieder zu weit. Also das gibt es sozusagen als Parteien und dann gibt es sozusagen, also dass die alle mehr oder weniger pro Datennutzung sind oder sehr zugänglich sind. Und auf der anderen Seite gibt es so Zivilrechts-NGOs, die auch Lobbyarbeit machen, aber mit sehr viel weniger Geldkoffern.
Ja.
Und eine staatliche Stelle, in Ziffern 1, die für den Datenschutz zuständig ist. Und du meinst also, wenn man die beiden auf eine Waagschale legt, ja, dann hat die bis jetzt sozusagen, war die so Richtung, also was du jetzt gesagt hast, also war die jetzt so Richtung Datenschutz, das zeigt also so ein bisschen nach unten.
Wir haben ja noch
Bundesdatenschutzbeauftragte.
Datenschutzbehörden,
so.
Wir haben ja insgesamt 18 Datenschutzbehörden.
Und jetzt sozusagen wird das zur Daten, das ist schon gut, weil der Datenschutz hat schon so ein sehr Schwergewicht, sagst du.
Das war eine Idealvorstellung. Also ich, in der Politik halte ich es ähnlich wie bei Mietwohnungen. Das heißt, wenn ich eine Wohnung miete, gehe ich davon aus, dass sie zu 80% das erfüllen wird, was mir zu 100% versprochen wurde. Und genauso halte ich es in der Politik, nur mit den Zahlen andersrum. Das heißt, ich gehe davon aus, dass 20% davon erfüllt wird, was mir zu 100% versprochen wurde. Deswegen bin ich eigentlich politisch stets fatalistisch. Und deswegen denke ich, dass viele konservative, gewinnorientierte Institutionen und Organisationen halten sich zugute, dass sie innerhalb demokratischer Strukturen agieren, Rücksicht auf Menschen nehmen. Ich denke nur, dass sie das deswegen tun, weil es eben die andere Seite gibt, die sie bremst. Wenn es die andere Seite nicht gäbe, dann würden sie automatisch in eine andere Richtung abdriften, weil es meines Erachtens die DNA letztendlich der Geld- und Machtverfolgungsmaßnahmen ist. Und man kann, glaube ich, dem Menschen nicht trauen, sobald er Macht besitzt. Also ich würde mir zum Beispiel keine absolute Macht in die Hände legen wollen. Ich würde mir selbst nicht trauen. Ich weiß gar nicht, wie mein Gehirn dann funktioniert. Ich würde mich per se stets selbst begrenzen. Aber deswegen gelange ich auch nie an die Macht, weil ich mir die Macht selbst gerne nehmen würde.
Gott, liebe Leute, wir leben nur deswegen in einer halbwegs lebenswerte Welt, viertellebenswerten Welt, weil Thomas nicht die Macht ergreift.
Ich denke, sehr viele Angst an Menschen auch.
Ja, ja.
Und ich denke, dass wir ständig dieses Gegenkorrektiv brauchen.
Zum Glück hast du mich.
Zum Glück habe ich dich, ja. Ja.
Oh
ich
mein
kann
Gott.
Nur ständig sagen, erhebt euer Wort, geht auf die Straße, auch wenn ihr vielleicht nicht sofort seht, dass es irgendeine Auswirkung hat. Ich denke schon, dass es Einfluss nimmt, weil es den Menschen, die eure Rechte missbrauchen wollen würden, zeigt, dass ihr Gegenwehr zeigt.
Apropos. Und das, ich bin jetzt nicht richtig über das Thema informiert, weil das erst kurz vor Aufnahme der Folge meine Inbox flatterte. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte strebt jetzt eine Beschwerde gegen Meta an, also den Konzern, wo Facebook und Instagram und so dazugehören. Und zwar sagen die, zusammen mit übrigens anderen europäischen NGOs, also so aktivistischen Organisationen, die sich für digitale Bürgerrechte einsetzen, verstößt Meta gegen den Digital Services Act, weil sie keine alternativen und fest einstellbaren Newsfeed-Optionen anbieten. Also deren Aussage ist wie folgt. Die ganzen Meta-Netzwerke haben eine algorithmisierte Timeline. Also der Nutzer oder die Nutzerinnen, NutzerInnen haben nicht die Möglichkeit zu sagen, das ist der Algorithmus, nachdem meine Timeline funktionieren soll, sondern die wird vorgegeben. Und man kann das umstellen auf chronologisch, das wird dann aber immer wieder zurückgestellt, manchmal nach Tagen, manchmal wieder nach Öffnen der App anscheinend. Mhm. Und die GFF sagt jetzt, das verstößt gegen den Digital Services Act. Da bin ich ein bisschen überrascht. Ist das so?
Ja, das ist das digitale Dienstegesetz, wie es auf Deutsch heißt. Und dort steht, dass sehr große Online-Plattformen wie Facebook, also diese großen sozialen Netzwerke, eine Alternative zu ihrem Empfehlungsalgorithmus bereitstellen müssen. Das steht eigentlich ganz klar im Gesetz. Wenn du nachschlagen möchtest, das müsste Artikel 38 des Digital Services Act sein. Und dort steht es relativ, also ich würde sogar nicht relativ, es steht klar drin, dass es möglich sein muss. Und jetzt scheint es so, als ob versucht wird, diese Maßnahme irgendwie zu umgehen, ja.
Dazu,
also ich kenne den Sachverhalt nicht, aber rechtlich ist die Rechtslage eindeutig. Die Frage ist natürlich, wie man das in der Praxis umgehen kann. Ich wäre jetzt gespannt, welche Maßnahmen Meta da ergreift, um dieses Gesetz zu umgehen.
Na, also so wie bisher, da haben die einfach nichts gemacht. Also weil der DSA gilt jetzt seit einer Weile und die Meta-Netzwerke sind einfach wie immer. Aber gut, spannende Frage.
Eine Option müsste bereitstehen, in der ich anklicken kann, ich möchte einen Feed haben, der nicht auf meinem Profiling beruht. Mhm. Vielleicht sollte man das noch dazu sagen, weil das ist eben der Hintergrund, dass eben nicht ein Feed mir bereitgestellt wird, der auf mein Verhalten, meinen Interessen beruht, sondern sozusagen chronologisch nackt ist. Nicht chronologisch nackt ist, sondern Profiling nackt ist, also letztendlich nur chronologisch aufgelistet wird. Und das ist eindeutig im Gesetz. Also ich kann mir vorstellen, dass es sich vielleicht wirtschaftlich lohnt, dass Meta sich das einfach so durchgerechnet hat. Wie sind die Wahrscheinlichkeit eines Bußgeldes? Wie sind die finanziellen Nachteile? Dann fragen sie in der anderen Abteilung, welche Vorteile bringt es uns, wenn wir es nicht machen? Und wenn die wirtschaftliche Waage in die Richtung ausschlägt, dass es sich lohnt, dann entscheidet man es sich nicht zu tun.
Okay. Na, ich bin
wie
sehr
gesagt, das nur auf der Annahme dessen, was du gesagt hast.
Ja, wie gesagt, und ich wiederum habe es nur jetzt gerade in der Mail gelesen. Heute ist der 15. April. Wir werden mal dranbleiben und gucken, was da passiert. So, was haben wir noch? KI, was ist eigentlich mit KI bei dir gerade?
Nun, ich habe 2 Wochen mit einem Buch verbracht.
Und es handelt von KI?
Auch, ja. Ein großer Teil davon, ja.
Okay.
Also es ist sehr viel bei mir mit KI und ich habe auch noch ein Unternehmen eröffnet, in dem ich KI-Schulungen gebe und ich hatte Zeit übrig. Ich habe jemanden eingestellt, der mir beim Marketing hilft und dann hatte ich Zeit frei und wollte ich Freizeit machen und dann hatte ich aus Versehen eine Unternehmensidee.
Alter, es ist, was du über die Machtergreifung sagst, ist wirklich wahr. Ich glaube, du brauchst mal einen Chilling-Beauftragten. Also jemand,
das höre ich mein Leben lang. Leute, die mir ständig sagen, setz dich hin, sei nicht so hibbelig, sei doch mal ruhig, denk doch mal das Leben zu genießen.
Ja, also genau. ich glaube, das ist immer sozusagen, das ist immer so ein Stück zu kurz getreten, weil, also auch wenn es erwiesenermaßen gut ist, wenn man Langeweile hat, für die Neuroplastizität oder so. Also genau, das ist, da gibt es schon Hinweise, dass das wirklich sehr gut ist. Ich glaube aber, dass dieses halt mal an und mach mal nichts, das ist halt tatsächlich nichts für jeden.
Ja.
Ich würde aber denken, in einer profitorientierten Gesellschaft würde ich jetzt sozusagen Entspannung als jegliche Beschäftigung mit Dingen, die sich nicht einer Verwertungslogik unterziehen, reingehen.
Weißt das ist ja fast alles, was ich mache. Ich mache alles aus Freude und Spaß. Es ist tatsächlich so, dass ich nicht zuerst denke,
lieber Thomas,
ja?
Wenn du den Wort Unternehmensidee in den Mund nimmst.
Ja, Unternehmen, etwas machen.
Muss ich dir leider mitteilen, dass das einer Verwertungslogik anheimfällt.
Dann fällt aber fast alles einer Verwertungslogik an.
Das ist korrekt. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ne? Ich sage, es ist mehr, als sich in den Sessel setzen und aus dem Fenster gucken. Auch sehr gut. Aber es ist also schon weniger als viel. Das muss man auch dazu sagen. Ne?
Es hat gleich hier therapeutische Züge für mich.
Ich
würde dich nach der Session bezahlen müssen. Aber keine Sorge. Also ich kann tatsächlich nichts damit anfangen, nichts zu tun. Ja.
Vielleicht dann machen wir ein Steady-Projekt auf. Intervention für Thomas S.
Aber mach dir keine Sorgen. Es ist so, dass ich mich trotzdem entspanne. Also ich mache 1,5 Stunden Sport pro Tag zum Beispiel. Das ist meine sozusagen, da gehe ich in den Modus, wo ich mich entspanne. Das ist sozusagen die meditative Zeit. Da lerne ich nur in den Pausen Japanisch nebenbei. Und das... ist meine Entspannung. Das ist was komplett anderes, so Mechanisches, weißt du? Du machst Sport und lernst eine Sprache, also was komplett anderes, was ich mache. Und das ist zum Beispiel die Entspannung. Also
ich hoffe für dich sehr, du hast recht. Ne, man soll ja immer nicht von sich auf andere schließen und so. Und ich weiß, dass ich, wenn ich das so machen würde, abklappen würde irgendwann. Ich hoffe für dich sehr, du hast recht.
Letztendlich geht es darum, glücklich zu sein. Ich habe es versucht mit dem Nichtstun.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, ich hatte immer wieder Phasen, wo ich versucht habe, ich setze mich mal hin und mache nichts. Und dann fahre ich automatisch in so ein Loch. So ein Loch, in dem ich denke, was ich tun könnte und was jetzt alles passiert,
also
was ich machen könnte.
Aber guck mal, es ist zum Beispiel so, dass es jetzt rausgekommen ist, Leute, die so Oma-Hobbys haben, ne, also die im weitesten Sinne sozusagen unter kreatives Basteln fallen. Also Stricken oder Punch-Needling oder so. Also alles, wo du so kleine Dinge baust. Und ich habe schon gefragt, interessanterweise bei, also die ganze Tabletop-Geschichte, ne, also das Spielen selber würde wohl nicht dazu zählen, aber das Figurenbasteln und Bemalen zum Beispiel schon. Ne? Also die Frage, hast du sozusagen so ein kreatives Hobby auch?
Ein kreatives? Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt...
Vielleicht solltest du doch Stricken anfangen.
Also ich habe Warhammer-Figuren während meines Studiums bemalt.
Ja.
Ich kann nicht strickeln, aber ich habe häkeln gelernt.
Ja.
Ich habe auch einen Nähmaschinenführerschein. Ich kreativ, ja, eigentlich alles, was man macht, ist ein bisschen kreativ. Aber ja, in meiner
zum Beispiel meiner Jugend, diese Unternehmensidee, die ich gerade hatte.
Also in meiner Jugend habe ich sehr, sehr gerne gemalt und auch gerne Skulpturen gebastelt und irgendwelche Kunstprojekte erstellt. Das habe ich sehr häufig gemacht. Es ist eine Art der Ausdrucksweise, aber ich will jetzt niemanden herabsetzen, aber stricken, ist das kreativ? Ich dachte, das ist ja so mechanisch. Also was wie Mandalas ausmalen. Es sind mechanische Prozesse, die dir eine Entspannung bringen. Habe ich auch. Was ich mache keine Mandalas, ich reinige mein Badezimmer selbst. Den Teil der Wohnung reinige ich selbst. Einmal die Woche, eine halbe Stunde reinige ich selbst mein Badezimmer und das ist etwas wie Mandalas ausmalen für mich. Das heißt, ich mache mechanische Bewegungen, am Ende ergibt das irgendwie ein schönes, glänzendes Gesamtbild und ich fühle mich so, wie man sich wahrscheinlich fühlen sollte nach so einer geistlosen Tätigkeit. Wobei Mandalas ausmalen ist ja nicht geistlos, man muss ja immer noch die Flächen zwischen den Strichen treffen, aber ich denke, so ähnlich ist es ja. Ist das jetzt, Herr Dr. Richter, so in Ordnung? Ich fühle mich jetzt ein bisschen durchleuchtet. Ich bin sehr glücklich und zufrieden, so wie es ist. Ich habe 50 Jahre das zu üben und ich mache das, was wundervoll ist. Ich kann jeden Tag dann aufstehen, wann ich will. Ich kann ins Bett gehen, wann ich will. Ich kann Sport machen, wann ich will. Ich kann de facto permanent das machen, was ich will. Und ich entscheide mich dafür, halt Bücher zu schreiben, Dinge zu programmieren, Schulungen aufzunehmen, Unternehmungen zu machen. Und das macht mich glücklich.
Okay.
Wie ist es bei dir?
Das waren sehr tiefe Einblicke. Vielen Dank, Herr Dr. Thomas Schwenkel.
Dankeschön.
Was genau, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du einen bei mir gut, aber was genau meinst du mit, wie ist es bei dir?
Ja, wie ist es bei dir? Fühlst du dich denn glücklich? Oder würdest du etwas ändern? Ist das nur auf mich bezogen oder projizierst du? Fühlst du dich vielleicht schuldig, zu wenig zu tun?
Nee, das ist gar nicht. Nee, bei mir ist es leider so, dass die Dinge, die mir Spaß machen, nicht sozusagen unbedingt aufs Konto einzahlen. Also, ich mag meinen Job, ich bin aber von Komplett-Erwerbsarbeit nicht so richtig überzeugt. Also ich würde zum Beispiel, stimmt das, wenn ich das so glatt sagen? Ich muss gerade überlegen, also meinen Radiojob mag ich zum Beispiel sehr, aber würde ich den exakt so machen, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde? Oder würde ich dann noch mehr Rechtsbelehrung, also sagen, so dieses Podcasten-Ding, das weiß ich nicht genau. Also ja, das verbinde ich mir sogar nicht ganz schlüssig.
Star Trek, ich stelle mir vor, meine ideale Welt wäre wie in Star Trek. Das heißt, ich habe kein Gehalt. Ich habe eine Grundversorgung, die mein Leben absichert. Mhm. Und ich denke, ich kann das natürlich nicht fest sagen, aber wahrscheinlich würde ich genauso verfahren wie jetzt, weil die Freude kommt ja aus dem Schaffen, aus dem Erschaffen, aus dem Erlernen. Das ist das, woraus man die Freude hat.
Ich glaube, das wäre bei mir anders. Und ich glaube, das ist deshalb so, weil ich mag es total, neue Dinge zu machen und sich zu interessieren. Aber so funktionieren, also Medienarbeit ist tatsächlich sozusagen so eine Mischung. Ne? Einerseits sozusagen ist jedes Mal, wenn du einen neuen Beitrag machst, interessierst du dich quasi für ein neues Ding. Also ich habe schon meine Fachrichtung und so weiter und so fort, aber das, man kann es so ein bisschen befriedigen. Andererseits läuft das, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, schon in regulierten Bahnen. Ne? Also was ist ein Beitrag, was ist ein längeres Kollegengespräch, was ist eine Moderation und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn ich in der Star Trek-Welt leben würde, wäre das sehr viel dynamischer, wie sich das machen würde. Wie sich das sozusagen ändern würde. Also welche Formate ich
besitze. Du wärst kreativer, meinst du?
Weiß ich nicht, ob kreativer, aber was ich zum Beispiel mehr machen würde, ist auch sozusagen, ich glaube, soziale Arbeit. Also wie auch immer man das nennen soll. Also in meinem Umfeld gibt es jetzt irgendwie sehr viele Kleinkinder und ich mag mich mit denen auseinandersetzen, ich mag mich deren Eltern sozusagen zur Verfügung zu stellen quasi, weil so sehr, sehr kleine, gerade auf die Welt gekommene Menschen echt sehr intensiv sind. Und aber natürlich ist meine Zeit, also was heißt natürlich? Also natürlich im Sinne von in der Welt, in der wir leben, ist meine Zeit, wie viel Zeit ich da investiere, eingeschränkt durch meine Erwerbsarbeit vor allem. Ne, also ich mache halt, also ne, es gibt irgendwie jetzt zum Beispiel einen 2,5-Jährigen, da versuche ich einmal die Woche mit dem Zeit zu verbringen. Aber ob das klappt, richtet sich danach, wie viel ich arbeiten muss. Und das hat die Priorisierung ist so rum, weil halt die Arbeit mein Geld und sozusagen und die Angst davor natürlich existiert, wenn ich das sozusagen vernachlässige, also niedriger priorisiere, dass das dann wegfällt. Und das wäre, glaube ich, schon anders. Und ich glaube tatsächlich auch meine Warcry, also die Bemalrate meiner Warcry-Figuren wäre anders.
Und ja, ich denke, die Welt wäre schöner, wenn sie so wäre, wie du sie beschreibst und in der du leben würdest. Ja. Also ich denke, das System, das wir derzeit haben, ist eigentlich dazu verdammt, irgendwann mal in einer Revolution zu enden, wenn es sich weiter zuspitzt, weil es immer mehr Ungleichheit schafft und Ungleichheit führt zu Unruhen, das führt zu mehr Kontrolle, zu mehr Auseinanderdriften von gesellschaftlichen Schichten, das führt zu Spannung und das führt automatisch zu einer Lösung, die häufig nicht gerade mit friedlichen Mitteln verbunden ist. Und ja, also würde ich mir auch wünschen. Also in so einer Welt würde ich auch leben. Ich meine, ich komme in dieser Welt, würde ich sagen, einigermaßen zurecht, aber das ist so ein I play along. Das heißt, ich spiele mit nach den Regeln, aber ich würde auch andere Regeln begrüßen, die weniger mit Macht und Geldstreben zu tun hätten.
Und du hast quasi das Glück, dass das Play along bei dir sehr gut läuft in der Gesellschaft.
Das ist mir jederzeit klar. Ich bin einer der glücklichsten Menschen, die es gibt auf der Welt wahrscheinlich. Und das hängt alles von so vielen Zufällen ab. Das heißt, ich bin sozusagen wie so ein Gewinner, der per Zufall Glück hat, in der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle geboren worden zu sein. Was heißt an der richtigen Stelle? Ich bin in Polen geboren worden, dann kamen wir nach Deutschland. Zum Beispiel dieser Moment ist, wenn das nicht passiert wäre, wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Also als jemand, der deutschstämmig ist, damals in den 80er Jahren in Polen, habe ich nicht unbedingt viel Liebe erfahren. Genauso war es umgekehrt, als ich nach Deutschland kam und plötzlich vom Deutschen zum Polen wurde.
Ich habe das sozusagen, glaube ich, in weniger Extremen erfahren, aber ich war auch im Osten immer der Wessi und im Wessi immer der Ossi, das war...
Ja, das prägt aber auch einen. Also zumindest bei mir war es so, dass ich ein Vertrauen verloren habe, dass es Menschen gibt, die gut sind und die böse sind, dass man das einfach so trennen kann, sondern bemerkt habe, die Menschen sind eigentlich überall auf der Welt gleich. Es ist nur die Frage, wie man sie spielt.
Wow, so schlimm ist es bei mir noch nicht. Ich habe tatsächlich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es anders auch sein kann. Also es schwindet sozusagen mit zunehmender, also wenn ich mir so Wahlprognose angucke und so, es schwindet zunehmend dieser Gedanke, aber ist noch nicht ganz weg. Und ja, mit diesem am richtigen Platz, der richtigen Stelle, das geht mir im Prinzip ja auch so. Ich lebe ja mega komfortabel und wie gesagt, ne, mein Job
ich
macht denke, mir...
Wir alle in Deutschland können das von uns behaupten.
Und aber manchmal denke ich schon so, weißt du, so, also ich stelle jetzt mal eine steile These auf und die Tatsache, dass ich jetzt eine steile These aufstelle, passt auch sozusagen exakt in das rein, was ich sagen will. Zum Beispiel ist der Podcast, den wir machen, und ich würde sogar sagen, sogar diese Folge jetzt gerade hier ist inhaltlich genauso wertvoll wie alles, was Lanz und Precht auf die Beine stellen. Aber es ist natürlich hochgradig unterschiedlich, ob man davon leben kann oder nicht.
Ich weiß, dass die beiden existieren.
Ja.
Ich meine auch in Social Media Clips von denen gesehen zu haben, ja. Aber ich kann dann überhaupt nicht reagieren, weil ich nicht weiß, was die machen.
Also, es sind halt.
Ich kenne die. Ich weiß, das sind zwei Moderatoren im Fernsehen. Der eine hat lange Haare und der andere hat kurze Haare.
Der eine ist Moderator. Ja. Der eine ist Moderator, der mit einer externen Produktionsfirma für das ZDF die Lanz Talkshow.
Ja,
produziert.
Die kenne ich natürlich vom Begriff her.
Genau. Und der andere ist ein Philosoph und sagt Dinge.
Wichtige Profession im Leben. Ja.
Oder anders gesagt, das sind zwei mittelalt bis alte weiße Männer, denen es sehr gut geht und die auch einen Podcast haben.
Das sind wir.
Ja, told you. Told you.
Vielleicht müssen wir auch steilere Thesen aufstellen. Ich bin heute gut dabei und auch.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das wirklich... Obwohl, vielleicht doch.
Und, nee, wir müssen wiederum mehr über andere Menschen reden, glaube ich.
Aber das wiederum lässt mich ja dann wiederum den Glauben an die Menschheit verlieren. Weißt du, also wenn du ein Format nur dann zum Erfolg bringen kannst, wenn die steile These eine Zität über einen bestimmten Werk steigt, dann ist man genau wieder an dem Ding, wo man denkt so, ja, aber deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Wäre es nicht eigentlich schöner, wenn...
man alle Menschen vernichten würde und sie keine Gefühle mehr hätten oder was? Menschen sind so, Menschen haben Gefühle, ja, Menschen haben Emotionen, die muss man bedienen.
Aber warum haben Menschen nur solche Gefühle? Warum haben Menschen nicht Gefühle, die entspannt und liebevoll sind?
Keine Ahnung, vielleicht, weil als sie damals aus dem Wasser aufs Land kam, fiel einer Kaulquappe irgendwie ein Stein auf den Schwanz. Sie dachte, das ist hier gegenüber und hat eine runtergehauen und dann begann ein kleiner Krieg unter Kaulquappen und das hat sich bis jetzt fortgesetzt, weil es in unseren Genen drin ist. I don't know, aber es ist nun mal so. Das ist, was ich auch in der Politik sehe, wenn wir die Brücke zum Beispiel schlagen, dass Menschen aufgewühlt sind und dass sie in einer Phase sind, wenn man die Geschichte zurückgeht, ich glaube, die Leute suchen nach so einer Art Messias, hier jemand, der ihnen die Lösung zeigt, jemand, der sie emotional mitnimmt, die ihre kleinen Gehirne vom Denken erlöst und sie dann emotional mitnimmt und sagt ihnen, was richtig und was falsch ist, ein gutes Gefühl verleiht oder sie auch aufwühlt.
Also die große Frage, wo du gerade von Politik redest, die große Frage, die ich mir momentan stelle, ist Atomkraft. Ja, also weil es gibt ja in all dem Ding, in dem wir reden, der ganze Digitalkram, das ist so, also so absurd, wie manche Dinge da, also Vorratsdatenspeicherung nur einspielt, die da immer wieder gefordert werden und nicht totzukriegen sind, so absurd, wie die scheinen, kann ich immer noch sozusagen sehen, wie es theoretisch möglich wäre, warum man glauben könnte, dass das eine gute Idee sein müsste unter Umständen. Also ne, ich glaube es nicht, aber so, ich kann noch nachvollziehen, wie man hinkommt. Bei Atomkraft verstehe ich es überhaupt nicht mehr. Also niemand will das. Nicht mal die Energieunternehmen. Hm. Trotzdem gibt es Teile der Politik, die sagen, Atomkraft wäre das nicht eine gute Idee. I don't get it.
Gibt es viele Leute, die das irgendwie gut finden? Oder
nein.
Vielleicht kann man damit aber gut Leute fangen. Ich meine, der Wurm muss ja nicht dem Angler schmecken.
Naja, aber wer...
Das heißt, wenn du weißt, wir haben viele Leute, nee, die haben Ängste und es geht viel um Energie. Lass uns ihnen etwas versprechen, was einfacher scheint, was sie emotional gut mitnimmt, und dann haben wir sie in Reihe und Glied.
Nee, aber...
Klappt doch super.
Aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Wenn du, also, liebe Leute, das ist jetzt wirklich ein klassischer Männer-Podcast. Ja? Ich rede jetzt mit gefährlichem Halbwissen von dem Thema.
Ich wollte schon sagen, wir sind ja von diesen beiden Männern, die du beschrieben
genau
hast jetzt.
Genau. Gut, so, aber,
Markus,
genau.
Bitte.
Also so wie ich das verstehe mit der Atomkraft, ne? Wenn man jetzt deiner These folgt und sagt, also man kann damit Wähler gewinnen, dann ginge das nur mittelbar. Ne? Also und zwar, es gibt Menschen, denen ist diese ganze linksgrün versiffte, wir bauen jetzt Solaranlagen und Windräder, das ist denen alles zu viel. Und Windräder verschandeln die Gesellschaft. Und deswegen Atomkraft. Also so in der Richtung könnte ich mir das vorstellen. Meine These wäre aber, wenn du denselben Leuten sagst, wenn du bei denen nicht bedienst, na gut, wir nehmen euch wir reißen die Windräder wieder ab, sondern wenn du sagst, Leute, in Zukunft wird euer Strom billiger und das wäre eine Konsequenz von erneuerbaren Energien. Also ich folge Rico Grimm, heißt er, glaube ich, auf Mastodon, der schreibt so ein Newsletter über erneuerbare Energien und postet ab und zu auch interessante Dinge. Und wenn man so ein bisschen verfolgt, was der macht, so langfristig gesehen führen erneuerbare Energien dazu, dass Strom billiger und verfügbarer wird und auch die Dezentralisierung und so. Und das
ist auch
sozusagen, das ist ein unmittelbarer Effekt. Du könntest also sagen, Leute, wir machen jetzt Windrad und Solarstrom und ihr könnt es auch aufs Dach packen und der Strom wird billiger. So, that's it. Also warum dann dieses Ding mit der Atomkraft, was im Prinzip nun im übertragenen Sinne ist, vielleicht musst du keine Windräder mehr. I don't get it. Das wäre sozusagen genauso platt, aber nicht populistisch, weil es wahr ist. So, aber es wird nicht gemacht. Und du hättest sozusagen für die Lösung, der Strom wird billiger. Da hättest du dann so also die Energieindustrie wahrscheinlich gegen dich, weil die natürlich am liebsten sozusagen Profit machen wollen. Aber zumindest wären die auch dabei, ne, bei erneuerbaren Energien und so weiter und so fort. Du hast eine Solarindustrie, die total interessiert ist und so. Also ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht kann das jemand in den Kommentaren erklären.
Okay. Gut.
Kommen wir doch stattdessen sozusagen zu etwas, was vielleicht mit ein bisschen mehr Kompetenz zu tun hat.
Mit Recht. Schön gemütlich.
Wir haben eine Folge zu Cookies. Ja. Aufgenommen. Neu aufgenommen, muss man ja sagen, wo wir drüber gesprochen haben. Und da ist sich anscheinend beschwert worden, dass ein Gesetz, das zum Zeitpunkt der Aufnahme schon gilt, aber noch nicht so lange, das muss man uns zugutehalten, nicht darin vorkam, nämlich die Einwilligungsverwaltungsverordnung. Was ist das? Warum? Was ist da los? Was haben wir verpasst?
Die haben wir kurz erwähnt gegen Ende, aber ich glaube, sowohl Dr. Nina Herbert als mir kam es so wichtig vor, dass wir überhaupt gar nicht weiter darüber gesprochen haben, ironisch gemeint. Das ist eine Verordnung, die dafür sorgen soll, dass wir weniger Cookie-Banner haben. Also wir haben die Pflicht, wenn Informationen auf Geräten von Nutzern gespeichert oder aus diesen ausgelesen werden, eine Einwilligung einzuholen. Und dafür gibt es diese Cookie-Banner auf jeder Seite. Jeder holt eine Einwilligung für sich ein. Also hat der deutsche Gesetzgeber beschlossen, lass uns doch mal ein Gesetz machen, in dem wir es ermöglichen, dass man solche Einwilligungen zentral verwalten kann. Das bedeutet, es gibt einen Dienst, dieser Dienst darf keine wirtschaftlichen Interessen damit verfolgen. Dieser Dienst bietet eine Möglichkeit an, ich gehe auf eine Website oder es ist eine App und ich klicke dort an, ich bin einverstanden, damit nicht einverstanden. Also ich sage zum Beispiel Google Analytics nein, Matomo ja und so weiter und so fort. Und dann gehe ich auf beliebige Webseiten, die an dieses System angeschlossen sind und diese fragen an der zentralen Stelle ab, hat er eine Einwilligung in Google Analytics erklärt, weil das würde ich gerne schalten. Oh, er hat es nicht, also schalte ich es nicht. Matomo hat es, also darf ich es schalten. Also dass man statt Cookie-Banner auf jeder Seite hat, das Ganze zentral verwalten kann. Das war eben die Idee dahinter. Die Problematik ist jedoch, es ist ein deutsches Gesetz, das versucht, das EU-Recht einzudämmen. Und das funktioniert nicht, weil du kannst nicht mit einem deutschen Gesetz EU-Recht trumpfen, wollte ich schon sagen. Übertrumpfen.
Ja.
Übertrumpfen. Naja. Also es geht ja um einen Kontext des Handelns wieder im Gesetz, deswegen hätte das Wort wahrscheinlich gepasst. Das funktioniert einfach nicht, vor allem, weil Deutschland hat nicht das Recht, den Betreibern der einzelnen Webseiten zu untersagen, dass sie nicht dennoch nach einer eigenen Einwilligung fragen können. Das bedeutet, du bist bei diesem zentralen Dienst, falls es einen geben sollte. Das muss man beantragen und der muss geprüft werden. Und dann wird er erst einmal von der Bundesdatenschutzbeauftragten freigegeben.
Bundesdatennutzungsbeauftragten in Zukunft.
Oder anerkannt, besser gesagt. Und genau. Und du bist bei diesem Dienst und du hast erklärt, ich möchte kein Google Analytics nutzen. Und dann kommst du auf eine Website und die sagen, er will kein Google Analytics nutzen zentral. Aber wir fragen ihn mal trotzdem zur Sicherheit mit einem Cookie-Banner, ob er es wirklich nicht will. Weil das kannst du den Leuten halt nicht untersagen. Ja. Und wie ist es eigentlich, wenn du jetzt eine, sagen wir mal, eine selbstgebastelte Version von Google Analytics hast, also hast auf dem Server? Also es gibt ja sehr viele Einstellungen bei diesen Tools. Bildet diese Einwilligung tatsächlich das Tool, das du nutzt, ab? Dann ist es so, wenn es dabei zu Problemen kommt, wer trägt die Haftung? Ja, du trägst weiterhin die Haftung. Das bedeutet, wir haben ein Gesetz mit guten Absichten, das aber rechtlich überhaupt nicht funktionieren kann. Und lustigerweise, ich weiß jetzt nicht, welcher Leiter der Daten, welche Datenschutzbehörde es war, aber eigentlich sagen das wahrscheinlich alle Kollegen aus dem Datenschutz, auch von den Datenschutzbehörden, die gesagt haben, es wird nicht funktionieren. Aber man hat es trotzdem gemacht. Naja, es ist so eine gute Fingerübung, denke ich.
Und das von unseren Steuergeldern.
Ja, wovon sonst? Wofür zahlen wir das? Aber man kann auch sagen, es ist vielleicht sowas wie ein pragmatisch nicht, aber es ist ein ausformulierter Vorschlag für die EU, dass sie das vielleicht aufgreifen und auf der EU-Ebene so etwas umsetzen. Ich habe es versucht zu euphemisieren. Und deswegen haben wir es einfach nicht angesprochen, weil es de facto keine Wirkung hat. Und
ich wollte gerade sagen, ist eine zulässige Zusammenfassung, das ist Quatsch?
Nein. Ich glaube, ich habe es mal anders ausgedrückt. Gut gemeint und schlecht gemacht. So könnte man das zum Ausdruck bringen, ja.
Eine andere Rechtsfrage hat überhaupt nichts mit unseren Podcast-Folgen zu tun, aber wurde für lustig genug befunden, um sie hier mal zu Gehör zu bringen. Und zwar kommt das von Thomas. Thomas hat uns geschrieben, also nicht Thomas Schmeichel, sondern ein anderer Thomas. Der Thomas-Effekt. Hallo Rechtsbelehrer, ich habe auf Wikipedia gelernt, dass sich der Bundesgerichtshof 2006 mit der Haftungsfrage bei Durchbeteiligung an einem gemeinsamen gefährlichen Tun in Formen eines Rempeltanzes erlittenen Verletzungen befasst hat. Also Rempeltanz, Pogo, ja. Also das heißt, es gibt irgendwie Musik von elektronischen Gitarren meist und dort gibt es einen sogenannten Moshpit. Und da.
Nicht verwechseln.
Ach so, feine. Ich rede wieder von Dingen, die ich keine Ahnung habe. Ja. Also, okay, Leute tanzen sich an oder wie? Dann musst du es erklären. Was ist der Unterschied zwischen Moshpit und Pogo?
Man könnte das als Variation bezeichnen. Mhm. Also, ich muss sagen, wann habe ich das erste Mal kennengelernt? Ich glaube, mein erster Besuch in einer Diskothek in den 90er Jahren. Ich ging in den Club und da war ein ganz fettes Schild. Ich weiß nicht, wie das. Der Laden hieß, in Wuppertal war es irgendwo, vielleicht kann es jemand in die Kommentare schreiben, hieß es Rokoko oder ähnlich, aber auf jeden Fall war da ein ganz fettes Schild, Pogen verboten. Und dann ging ich auf die Tanzfläche, ich glaube es wurde Nirvana oder etwas in der Art gespielt, auf jeden Fall eine schnelle Musik und dann begannen alle zu hüpfen und sich anzurempeln und ich fand das großartig und habe da sofort mitgemacht und dann kam aus den Lautsprechern, hört auf rumzuspringen. Und dann habe ich gelernt, Pogo ist, wenn man rumspringt und an Leute anhüpft. So könnte man das definieren. Und davon gibt es mehrere Varianten. Also aus meiner Konzert- und Festivalerfahrung weiß ich, es gibt eine große Bandbreite. Die beginnt ungefähr beim Ska und endet beim Psychobilly, also diese Rockabilly 50er Jahre gemischte Rockmusik. Und beim Ska ist es mehr eigentlich, man hüpft so auf und ab vielleicht in der Menge. Wenn es ein bisschen mit Punk vermischt ist, dann wird es so, dass man gegeneinander hüpfen kann. Also man hüpft nicht nur hoch, sondern auch gegeneinander und ich glaube, das heißt irgendwie sich anslammen oder slam. Und Moshpit ist, wenn man sich in einen Pulk mit Menschen begibt und sich so wegstößt. Also man hüpft weniger für sich, sondern tanzt mit anderen, aber das Tanzen besteht, dass man sich wegschubst und ein bisschen von der Seite anrempelt und umhertorkelt. Und das hört sich natürlich als sehr gewalttätig an, ist es aber eigentlich nicht. Es ist mehr ein Ausdruck von großer Liebe zu Musik. Und sobald jemand hinfällt, irgendwas verliert, bildet sich ein Kreis von Menschen. Also sagen wir mal so, ich würde sagen, ein durchschnittliches Schützenfest, zumindest so wie ich sie bis jetzt erlebt habe, ist zehnmal gewalttätiger als ein Moshpit, zumindest die Moshpits, die ich erlebt habe, auf Metal-Konzerten. Und Was noch schlimmer ist, ist Psychobilly. Psychobilly ist diese halt mit Rock'n'Roll verbundene, Rock'n'Roll und Punk, wenn man die, glaube ich, vermischt, würde Psychobilly ergeben. Ich bin da nicht so firm in Musik. Und was die machen, ist Wrecking. Wrecking bedeutet, dass man mit Anlauf gegen Anvil läuft oder Leute hardcore wegschubst. Und dann, das geht dann noch weiter bis zu wirklich Gewalttätigkeiten, die man erleben kann. Aber beim Psychobilly war das härteste. Da habe ich schon erlebt, dass jemand mit vollem Anlauf mich komplett weggeschubst hat, dass ich so ein paar Meter weggeflogen bin. Dann gibt es noch Leute, die mit Armen rudern. Also große Bandbreite. Das heißt, Pogo beginnt, wie gesagt, beim Auf- und Abhüpfen und endet damit, dass man Leute auf der Tanzfläche zusammenschlagen kann.
So, juristisch gesehen ist es aber alles gemeinsames gefährliches Tun. Das heißt sozusagen, wenn du in so einem Ding drin bist und mitmachst, kannst du nicht den Gegner habe ich schon gesagt, kannst du nicht deine Mittour dafür haftbar machen, dass du verletzt wirst.
Es kommt drauf an, was für eine Art Pogo es ist, in welchen Umständen es stattfindet. Also wir sprechen hier über das Prinzip der Selbstgefährdung oder sich hineinbegeben in gefährliche Lage und inwieweit, falls etwas damit passiert, die anderen, die daran teilgenommen haben, mitverantwortlich sind. Und der Gedanke ist, ich begebe mich in Umstände, bei denen es mehr oder weniger vom Zufall abhängt, wer zu Schaden kommt. Und schon so aus einer Überlegung, wenn eine dieser Parteien zu Schaden kommt und gegen die andere Partei Ansprüche geltend macht, dann erscheint es so, als ob sie aufgrund einer Zufälligkeit agiert, die genauso anders hätte herumlaufen können. Das heißt, wenn ich mich in eine Situation, wir kommen noch dazu, welche Situation hineinbegebe und damit rechnen muss, es wird potenziell was passieren können. Und dann passiert etwas und ich will zum Beispiel Schmerzensgeld haben oder etwas in der Art. Dann muss ich damit rechnen, dass ich vor Gericht zu hören bekommen werde, dass ich gegen das Prinzip von Treu und Glauben, also das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden Menschen, verstoße. Warum? Weil ich mich wieder meinem Vorverhalten verhalte. Das heißt, ich gehe hinein und ich weiß, potenziell könnte ich einen verletzen, potenziell könnte ich verletzt werden. Und wenn es jetzt passiert, dass ich verletzt werde, dann wird man sagen, es ist aber seltsam, dass du jetzt die Schadensersatzansprüche geltend machst, weil es hätte genauso gut andersrum laufen können. Das heißt, du hast diese Zufälligkeit in Kauf genommen. Das heißt, du verhältst dich konträr wieder dein Vorverhalten und deswegen bekommst du keine Ansprüche daraus. Juristen sagen dazu venire contra factum proprium, falls jetzt mal jemand gehört hat, das hört sich dann auch noch viel schöner an. Aber der Grundsatz gilt nicht überall und das ist leider der Punkt, was du vor Gericht oder von allen Juristen hören willst. Das sind Situationen, die man wirklich im Einzelfall beurteilen muss, weil es ist anders und man unterscheidet auch, ist es jetzt so ein Brawling, also ist es jetzt so ein wilder Moshpit oder ist es etwas Organisiertes? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt auf einer Party oder ich habe dir die Diskothek beschrieben, da steht ein fettes Schild, Pogen verboten. Ich fange dort an zu pogen. Und jemand kommt zu Schaden, der zufällig an der Tanzfläche einfach rumsteht und zuguckt.
Das ist jetzt schon sozusagen, das ist schon eins weiter. Thomas am Ende hin. Es geht momentan erstmal nur um dann, sozusagen, alle machen mit.
Dann warte mal, dann nochmal kurz ausführen. Tanzen ist wirklich ein komplizierter Bereich in dieser Hinsicht, würde ich sagen. Einfach ist es beim Sport. Also der Klassiker ist, jemand nimmt an einer Sportart teil, bei der zum Beispiel ständig Schläge ins Gesicht bekommt.
Boxen.
Man würde sagen, Boxen, ja. Das ist eine körperliche Misshandlung. Das ist auf jeden Fall übel und unangemessen, würde man sagen. Das heißt, er wird am Körper verletzt. Ist es dann eine Körperverletzung, die andere Person begeht? Und dann hat man zwei Möglichkeiten im Strafrecht. Man kann entweder sagen, das war sozial adäquat. Das war also im Rahmen des Üblichen in dieser Situation. Das heißt, er hat bereits gar keine Körperverletzung im Sinne des Gesetzes begangen. Oder es gibt auch im Gesetz eine Möglichkeit, in eine Körperverletzung einzuwilligen. Aber nur, wenn es nicht sittenwidrig ist. Das heißt, sittenwidrig ist es dann, wenn man sagen würde, du kannst dem gar nicht zustimmen.
Tattoo ist sowas auch, ne?
Ja, genau. Wir hatten auch genau den Podcast mit Kollegen Rick, Dr. Rick jetzt, der hat promoviert übrigens zum Tattoo-Recht. Finde ich sehr spannend. Ich habe sein Buch hier liegen. Ich freue mich schon auf die Lektüre. Schöne Grüße. Und genau, Tattoo ist auch so etwas, Sport, Boxen, Fußball ist ja auch etwas, da gibt es ja auch Fouls. Und da sagt man, wenn etwas passiert und es wurde nach den Regeln gespielt, dann ist es nicht strafbar und du hast keine Ansprüche.
Ja, aber Moment mal, aber beim Fußball ist ja ein Foul ein Regelverstoß.
Richtig, und dann guckt man, inwieweit ist es ein, sagen wir mal so, ein Regelverstoß, mit dem ich nicht rechnen musste. Also man spielt ja mit anderen Leuten, die sozusagen darauf geprimed sind, ein Ziel zu erreichen. Die sehen ja nichts anderes. Ich muss davon ausgehen. Ich bin ja genauso bei so einem Spiel.
Also, warte mal, wenn ich es richtig verstehe, sagen, also im Fußball verstößt es gegen die Regel zu faulen, weil ich kriege auch rote Karte und Platzverweis sozusagen. Aber juristisch gesehen ist ein Regelverstoß im Fußball Teil des Spiels, weil es so häufig passiert.
Ja. Ich würde sagen, dass es im Rahmen des Üblichen ist, dass es sozial adäquat ist. Aber auch das hat Grenzen. Das heißt, was anderes ist, wenn jemand neben mir steht und ich sauer bin und ihm einen runterhaue beim Fußballspielen. Das ist jetzt jenseits jeglicher Regeln und die kann man auch nicht so weit ausdehnen, weil aufs Gesicht mit der Faust hauen gehört nicht zum Fußball. Auch mit anderen Dingen aufs Gesicht zu hauen gehört nicht zum Fußball. Und genauso ist das beim Boxen. Wenn jemand jetzt, wenn jemand ein Hufeisen in seinem Boxhandschuh hat, dann ist es wieder die Regeln und wieder das Gesetz. Wenn jemand einen Schlag unter der Gürtellinie versetzt, dann ist das nicht unbedingt wieder dem Recht, weil das kann bei so einem Kampf schon mal passieren.
Okay, dann kommen wir jetzt sozusagen zu dem Punkt, auf den Thomas dann hinaus wollte. Ich habe mir das Urteil genauer angesehen, schreibt er weiter, und bemerkt, dass sich dabei um eine sehr spezielle Konstellation handelte, bei der eine Gruppe scheinbar vorsätzlich jemand angegangen hat, der sich gar nicht aktiv am gemeinsamen gefährlichen Tun beteiligen wollte. Deswegen habe ich dich gerade unterbrochen. Es gibt also eine Pogo-Gruppe oder eine Rempeltanzgemeinschaft und die zieht jetzt jemand in Mitleidenschaft, der da am Rande steht. Jetzt ist die Frage, und bei dem, was du jetzt gerade übers Boxen so gesagt hast, da würde ich sagen, sehr gut, der wollte vielleicht nicht mitmachen, aber indem er da am Rand steht, nimmt er das vielleicht irgendwie doch billigend in Kauf, weil es doch abzusehen, dass man am Rande eines Moshpits vielleicht...
Das ist eben die Frage des Einzelnen. Okay. Wie sah das aus? Und da haben meines Wissens Gerichte auch schon mehrfach gesagt, dass das, was wir besprochen haben, diese klaren Regeln, die es im Sport gibt, die kann man nicht eins zu eins auf Unterhaltungsbereich übertragen, weil... Es ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt zu einem Punk-Konzert gehe, zu einer Band oder einem Psychobilly-Konzert, bei der ich weiß, okay, da wird gemoscht, da wird gepokt, da wird sogar richtig hart gerackt. Andere Dinge. Wenn ich jetzt aber, nehmen wir mal an, wie in diesem Fall, den du beschrieben hast, du warst, glaube ich, auf einer Party bin und da fangen plötzlich Leute an zu pogen und ich stehe daneben, ich weiß gar nicht, was da passiert und plötzlich kommen sie auf mich zu und ich werde auch herumgeschubst und plötzlich liege ich irgendwie zwischen Bierkästen. Das ist eine andere Sachlage. Da weiß ich ja gar nicht, in was ich mich hineinbegeben habe. Muss ich damit rechnen, dass plötzlich mich hier umhaut beim Tanzen? Meines Erachtens nicht. Da gibt es keine solchen Regeln. Natürlich kann man als Veranstalter dafür sorgen, indem man zum Beispiel ein großes Schild aufhängt, Pogen verboten. Und schon sorgt man dafür, dass jeder, der pokt, viel einfacher bestraft werden kann, weil er hat gesehen, ich hätte es nicht tun dürfen. Und wenn ich jetzt so länger nachdenke, vielleicht waren die auch juristisch beraten und haben deswegen das Schild aufgehangen, weil so ein Veranstaltertreffen auch gewisse Verkehrssicherungspflichten. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass das nicht überhand nimmt. Das bedeutet, Pogen, okay, Morsch ist okay, aber wenn er jetzt anfängt, dass Leute anfangen, Leute zu verprügeln zum Beispiel oder mit sich Fäusten zu prügeln, das kommt regelmäßig jetzt vor, dann muss er was dagegen unternehmen. Ansonsten wird er potenziell auch in Mithaftung gezogen.
Und Thomas hat auch so verschiedene Beteiligte abgefragt, kann die Band auch haftbar gemacht werden? Wie hat das geschrieben? Also wenn die Band etwa durch Aufforderung oder szenetypischen Handzeichen zum gemeinsamen gefährlichen Tun anstiftet?
Nein, wenn man nachweisen könnte, dass es tatsächlich eine konkrete Aufforderung zu dieser Gewalt war und nicht auf künstlerischer Ebene stattfand. Ich möchte das nicht beurteilen können. Das wird sehr schwierig. Also wenn er sagt, schlagt ihn zusammen oder haut euch jetzt die Fresse ein, das ist was anderes. Aber als wenn sie sich hinstellen und sagen, Rage for everyone, Rage against the system und sowas, also schwer abzugrenzen. Ich habe vor kurzem die Woodstock 1999-Doku gesehen mit Fred Durst und den Limp Bizkit und da war auch die Kontroverse in die Mitte, weil das war ein großes Festival, das plötzlich aus allen Fugen war.
Limp Bizkit war aber nicht 69 dabei.
Habe ich 69 gesagt, das war das erste Woodstock, ich meine 99 waren die dabei. Verstehe. Da gab es die neue Auflage von Woodstock, die ist total
aus
der Hand geraten. Wie heißt das?
Aus allen Fugen geplatzt.
Aus allen Fugen geraten, genau. Und da wurde den Limp Bizkit, dem Sänger, gesagt vor dem Auftritt, bitte versucht die Leute zu beruhigen. Und stattdessen rief er Break Things und so weiter. Also der hat auf jeden Fall zu Gewalt aufgestachelt. Er verteidigt das damit. Das ist meine Kunst. Und da würde ich sagen, schwer an der Grenze, wenn er sieht, dass irgendwelche Dinge auseinandergerissen werden, also Beiholz irgendwie von den Soundmasten abgerissen wurde und das weiterhin befeuert hat, könnte man sagen, ja, hat er Sachbeschädigung aufgerufen, angeschiftet. Aber wie gesagt, Leute, die auf der Bühne sind, können leicht sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Das sind viele Scheinwerfer und so weiter. Deswegen, ich denke, wenn die Band nicht gerade konkrete Taten, nicht gerade zu konkreten Taten gegen konkrete Personen auffordert, wird es eher schwer sein, ihr nachzuweisen, dass sie tatsächlich dazu angestiftet
haben. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Alles, wie Stage Diving zum Beispiel. Okay. Genau, Stage-Diving ist ja auch etwas. Also ich hatte mal ein Stage-Diving-Event, da bin ich auf einem Punk-Konzert mit viel Anlauf in die Menge gesprungen, die relativ dünn war, und jemand hat mich am Bein gefasst, sodass meine Beine oben waren und ich mich mit dem Kopf in den Boden gerammt habe. Au. Da habe ich auch kurzfristig überlegt, ob das nicht eine Art von Körperverletzung ist, weil sie mich nicht ordentlich aufgefangen haben. Aber nein, ich war selbst dumm.
Manchmal ist auch das der Fall.
Sehr okay, häufig
also,
sogar.
Also Thomas, also der Thomas, der uns geschrieben hat, es ist leider ein klassisches, es kommt darauf an. Aber ich hoffe sozusagen, du hast genug weiteren Stoff zum drüber nachdenken bekommen hier. Ich würde sagen,
zum ersten Mal, aber endlich mal im Podcast sprach ich über etwas, von dem ich wirklich Ahnung
habe. Ja, Ich habe noch eine Frage, die fällt ja. so in die Kategorie, habe ich das richtig gelernt? Ich lerne hier sozusagen in der Rechtsbildung so ein paar Dinge. Und zwar ist mir Folgendes über den Weg gelaufen. Und zwar einen Podcast, also einen Zusammenfassungsdienst. Da kann man Newsletter und Podcasts eintragen und dann werden die mit KI durchsucht und zusammen, also transkribiert im Fall der Podcast und dann zusammengefasst. Und diese Zusammenfassung kann man dann sozusagen lesen und dann entscheiden, will man, das ist ein bisschen witzig, also die Podcast-Zusammenfassung, die ich da mal für Podcast nur von mir generieren lassen, die ist so zwischen 70.000 und 90.000 Zeichen lang und soll der Entscheidungshilfe dienen, ob man die Folge hört, wo ich so denke, das hat jetzt fast so lange gedauert, wie den Podcast zu hören, das Ding zu lesen, aber okay. Anyways, das ist natürlich sehr interessant und auf der About-Seite des Projekts steht Folgendes. Hinsichtlich des Urheberrechts der verarbeiteten Podcast- und Newsletter-Inhalte. Die hier generierten Texte bestehen jeweils aus einer Zusammenfassung und anschließenden Einordnung. Das entspricht gängiger medienjournalistischen Formaten, das heißt, sie sind keine Wiedergabe der Inhalte, sondern enthalten eine klare Eigenleistung, in Klammer auf, Schöpfungshöhe, Klammer zu. Jetzt meine ich, in den zahlreichen Folgen, die wir am Anfang des KI-Hubs gemacht haben, gelernt zu haben, die Ergebnisse von KI haben juristisch gesehen kein Urheberrecht, weil sie keine Schöpfungshöhe haben, weil sie als technisch generierte Texte gelten. Deswegen, wenn das stimmt, was ich mir gemerkt habe, dann wäre das, was hier geschrieben wird, ja Quatsch.
Ja, also das, was herauskommt, ist urheberrechtlich nicht geschützt für sich, ja.
Das heißt, und jetzt ist ja die spannende Frage, das Urheberrecht würde ja sagen, wenn du meine Inhalte verarbeitest, dann verletzt du mein Urheberrecht. Jetzt sagt die Plattform aber, nee, das ist ja eine klare Eigenleistung, die ich hier bringe, die Schöpfungshöhe hat. Und da zerbricht ein bisschen mein Gehirn. Weil wenn es keine Schöpfungshöhe haben kann, dann ist es keine klare Eigenleistung. Das heißt, das Urheberrecht wird eigentlich verletzt, oder?
Dann müssen wir erstmal damit anfangen, ist das, was hineinkommt, urheberrechtlich geschützt? Es ist ein Podcast, es ist auf jeden Fall ein Sprachwerk, es ist, würde ich sagen, ab der Länge, die man hat, also auch Interviews, was gesprochen wird, wenn es kohärent zusammenhängt ist und individuell und persönlich, das ist fast jeder Podcast, ist es urheberrechtlich geschützt. Genau. Das bedeutet, es bedürfte auf jeden Fall eines Einverständnisses des Urhebers, es sei denn, es gibt eine gesetzliche Erlaubnis. Und die gesetzliche Erlaubnis im Fall der KI könnte das Text- und Data-Mining sein. Also wenn Podcast hochgeladen wird und es werden nur die Muster und sozusagen die Patterns rausgelesen, also es wird datafiziert sozusagen, es werden die Bezüge der Worte zueinander und so weiter herausgelesen, die Semantik wird daraus gelesen und dann wird der Podcast sofort gelöscht, dann kann man sich ja auf die Ausnahme für Text- und Data-Mining befinden. Es sei denn, der Urheber hat sich die Nutzung vorbehalten. Das heißt, wenn zum Beispiel im Impressum der Podcast-Seite steht, ich behalte mir die Nutzung vor oder es steht eigentlich einfacher, Text- und Data-Mining ist verboten, dann darf man es nicht machen. Und übrigens muss es derjenige nachweisen, der sich auf die Vorschrift beruft. Das heißt, wenn du jetzt zu so einem Dienst gehst und sagst, ihr habt meine Inhalte in die KI gefüttert und die sagen, ja, wir berufen uns auf das Text- und Data-Mining, dann sagst du, ja, aber ich habe einen Nutzungsvorbehalt. Und die sagen, nee, hast du nicht. Und dann sage ich, ja, dann weis mir bitte nach, dass ich keinen hatte. Mhm. Bedeutet, man sollte prüfen, was dann jetzt auf der Podcast-Seite oder zum Podcast steht, ob sein Nutzungsvorbehalt dort vorhanden ist. Und hier hört es nicht auf. Hier könnten wir noch sagen, ist das noch Text- und Data-Mining? Ja. Wir kommen immer näher an einen Punkt, wo man sagen würde, das, was die KI sich gemerkt hat an diesen Textmustern, Textbezügen, das kommt eigentlich einer Kopie gleich. Das heißt, was ist der Unterschied, wenn ich ein Bild 1:1 irgendwo in Daten kopiere oder ich einem Gehirn es beibringe, sich 1:1 an dieses Bild zu erinnern, ohne dass jedes Pixel an einer Stelle kopiert ist, sondern sozusagen dieses Wissen, wie das Bild zusammengesetzt ist, an vielen Stellen verstreut ist, aber jederzeit zusammengesetzt werden kann und es 1:1 ist, dann ist es doch eigentlich eine genaue Kopie und das ist nicht das, was mit dem Text- und Data Mining gemeint war. Bedeutet, ich kann dir jetzt noch keine feste Antwort dazu liefern, aber auf jeden Fall die Aussage, dass man es deswegen machen kann, weil man ein komplett neues urheberrechtliches Werk erschafft, passt in dem Punkt nicht.
Okay. Na gut. Nur der Vollständigkeit halber, da steht auch, wenn du nicht möchtest, dass dein Podcast oder Newsletter bei diesem Projekt zu finden ist, nimm bitte via E-Mail, dann kommt die E-Mail-Adresse Kontakt auf.
Das funktioniert aber im Urheberrecht nicht. Okay. Hast du keine Einwilligung, dann hast du keine Einwilligung. Mhm. Es gibt keine mutmaßliche Einwilligung, weil jemand nicht geantwortet oder sich nicht gewehrt hat. Mhm. Aber ja, in der heutigen Zeit ist es meines Erachtens ja doch durchaus ein Modell, mit dem man arbeiten kann. Also in rechtlich unsicheren Zeiten entstehen auch diese wohlbekannten grauen Zonen oder diese grauen rechtlichen Bereiche, in denen man experimentieren kann. Man kann auch sagen, dass es auch sozusagen aber auch ein bisschen so ein Labor ist, in dem Dinge passieren, die vielleicht sonst nicht passieren werden. Also sozusagen so ein evolutionstechnischer Vorgang. So ein Experimentierbaukasten jenseits des festgelegten Rechts, wenn man es schön ausdrücken möchte und nicht gerade von der Podcast-Industrie kommt, wie du.
Ich wollte nur wissen, ob ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, was die Rechtsbildung angeht oder nicht.
Ja, du hast es hier schon richtig gemerkt, ja. Das ist so ähnlich wie bei Künstlersozialkasse. Das kennen ja alle, die als Künstler tätig sind. Man ist versichert in einer Künstlersozialkasse, was vom Ansehen auch gut ist. Die Arbeitgeber hassen es, weil es bedeutet, sobald man jemanden beschäftigt, der zum Beispiel literarisch tätig ist oder kreativ-schöpferisch tätig ist, muss man für diese Person dann 5% an Abgaben zahlen. Also man muss zu dem, was man bei Person bezahlt, noch 5% draufzahlen. Das wissen viele gar nicht. Und hinterher kommt die Betriebsprüfung bei denen und prüft, wir kommen dann immer die Rentenkasse? Ich weiß es nicht genau, aber ich hatte auch schon so eine Prüfung. Mhm. Und viele fallen dann aus dem Himmel und müssen sehr, sehr viel Geld nachzahlen und stellen fest, die müssen jedes Jahr erklären, wie viel Geld das ist. Auf jeden Fall kompliziert. Und wie ist es dann aber, wenn ich jemanden beschäftige, der ist für mich kreativ tätig, aber der arbeitet nur mit der KI? Das heißt, die Person malt keine Bilder, die Person schreibt keine Texte, sondern sie promptet alles. Und soweit ich das vernommen habe, seitens der Künstlersozialkasse, wie gesagt, ich hand ins Feuer, versteht das als meine Meinung vom Hörensagen, meinen Sie, dass es auch unter die Künstlersozialkasse fallen würde, weil es eben so einer Tätigkeit entspricht? Und meines Erachtens ist es nicht der Fall, weil die Person stellt ja gerade nichts urheberrechtlich Geschütztes her. Das heißt, früher hat man sich ja darauf aufgehangen, es werden urheberrechtlich geschützte Werke hergestellt. Und das ist es jetzt eben nicht mehr. Ist jemand, der prompted, ist jemand kreativ tätig? Kann man die Person mit jemandem, der zeichnet, gleichsetzen? Beruht die Kreativität in der Gestaltung, im Management der Prompts? Auch ein sehr, sehr schönes Thema in diesem Bereich.
Okay, gut.
So viel ungewiss, ist großartig. Ich finde einfach nur, wenn man nicht weiß, was zu tun ist und was passiert, ist es ein angenehmer Zustand. Mhm.
Ich würde langsam zum Schluss kommen wollen. Mhm. Wir haben viel heute nicht gemacht, was an den Kommentaren ankam. Wir hatten noch sehr viele Kommentare. Ich will noch zwei kurz andeuten. Wir haben also aus der Cookie-Folge gab es noch einen schönen Kommentar, dass jemand sogar in seinem Intranet Cookie-Banner wegklicken musste, was wahrscheinlich man juristisch auch irgendwie erklären kann, aber das fühlt sich schon sehr schildermäßig an, wenn man auf der firmeneigenen Webseite sozusagen nochmal erklären muss, dass es schon okay ist. Und noch ein, ich weiß nicht, ob Lob, aber wir haben ja auch eine Folge zum Barrierefreiheitsschutzgesetz. Nee, wie heißt das doch? Und da hat Michael...
Stärkung.
Genau, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, so sieht's aus. Mhm. Michael hat geschrieben, hi, habe gerade im Auto eure neue Folge zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gehört. War mal wieder sehr informativ und unterhaltsam. Ein paar Fragen von Markus hätte ich auch nicht final beantworten können. Die Rechtslage ist in der Tat zum Teil noch ein wenig diffus. Aber ich denke, wir sollten ihn zum, in Anführungszeichen, Juristen ehrenhalber ernennen. Er ist teilweise ganz schön spitz, finde ich. Thomas, ist das ein Lob?
Ja. Ich würde es auf jeden Fall als ein Lob aufnehmen und kann ich nur so bestätigen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Doch, ich finde, eigentlich sollte das Recht das abbilden, was man als, wenn man sagen würde, alle vernünftig denkenden Menschen, was sie denken, das sollte im Recht abgebildet werden. Und wenn du genauso denkst wie das Recht, dann heißt es, dass du ein vernünftig denkender Mensch bist oder du bist kein vernünftig denkender Mensch ist, aber dann ist es schlecht für unser Gesetz.
Ja, ich dachte, also ne, wenn ich jetzt diese Perspektive wahrnehme, aber jetzt Jurist ehrenhalber bin, kann ich dann diese Perspektive überhaupt noch wahrnehmen? Also müssen wir jetzt den Podcast einstellen?
Meine Güte. Ich glaube, das bedeutet, du hast immer noch den Laienstatus.
Okay.
Aber du kannst ja die Juristenmütze gut anziehen. Ich hoffe.
Glück gehabt.
Das ist so okay?
Ja,
nein.
Ja,
du bist immer noch der Teil, der hier menschlich denkt.
Okay, wir machen weiter.
Dankbar. Und ich habe noch eine Frage. Jemand hat noch gefragt. Ich habe hier Diggy Habermas. Er wollte fragen, wie es ist mit den Cookie-Bannern in Apps, weil er meint, auf Webseiten sieht er die überall, aber in Apps kommen sie überhaupt nicht vor. Da findet er es so, dass er sich bei einer App anmeldet, Tracking läuft und dort kann er irgendwelche Einstellungen vornehmen. Gilt die Cookie-Pflicht nicht für Apps? Und da kann ich nur antworten, doch, sie gilt haargenauso. Das sehe ich sehr häufig, dass dort die Regeln für Cookies nicht eingehalten werden. Ja. Aber genauso müsste es dort auch laufen. Ja.
Es gibt eine Kategorie von Apps, die das macht, und zwar... Also einer meiner Guilty Pleasures ist, ich habe immer ein Brain-Rot-Game, ja, also sozusagen, was wirklich so total dumm ist und was ich einfach brauche, um mein Hirn auszuschalten. Und das sind, die kommen häufig genug aus dieser ganz schlimmen Free-to-Play-Ecke, also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und da gibt es natürlich viele, wenn du die zum ersten Mal startest, dann hast du zum ersten Mal einen Cookie-Banner.
Ja, okay.
Also wenn man sich das dann anguckt, dann ist auch klar, warum, weil das ist wirklich fürchterlich, was die alles tracken wollen. Aber das gibt's also. Das ist halt bei normalen Apps nicht so, aber bei...
Im Auto auch zum Beispiel. Im Auto gibt's ja auch Cookie-Banner.
Ja,
sind halt, man nimmt sie nicht als Cookie-Banner wahr, weil es einfach Einblendungen sind, in denen man gefragt wird. Und man möchte ja möglichst schnell irgendwie einen Parkplatz finden, Parkplatz verlassen oder irgendwo fahren. Und dann klickt man ja immer auf Ja. Also da sollte man die sich wirklich angucken, ob sie wirklich freiwillig erfolgen.
Bei meinem Auto ist es tatsächlich so, dass dieser Hinweis erscheint, nachdem es ein paar Minuten läuft.
Ah, sehr schön.
Also einerseits irgendwie cool, weil es dir bei jedem Autostart sagt, deine Location-Sharing und Datenschutzeinstellungen sind gerade so und so.
Mhm.
Aber andererseits natürlich so ein bisschen, dann fahre ich halt schon, dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Das ist so ein bisschen, aber es ist
Ja, das zu den Kommentaren. Ansonsten, ja, wir haben uns heute wenig mit den Kommentaren beschäftigt.
Wir waren WLAN zu Recht.
Bilanz und prächtig, genau. Aber wir danken euch sehr für die Kommentare. Danke auch für das viele positive Feedback.
Yes.
Das ist ja auch zum Thema, jetzt bin ich schon wieder im Englischen, der Executor.
Ja.
Wir hatten ja das Thema Vollstreckungsrecht.
Ja.
Und da haben wir auch viel positives Feedback bekommen, weil letztendlich Menschen dadurch ein bisschen mehr ein Wissen bekommen haben, weil jeder Angst vor Versteckungsbeamten hat, von Vollziehungsbeamten hat. Ich wechsle das immer nach meiner Zeit im Finanzamt. Und das hat ihnen auf jeden Fall sehr geholfen, haben sich gefreut. Über Barrierefreiheit, genau, da kamen die Komplimente für dich. Weniger Komplimente für mich, wie ich von dir da gequält wurde. Aber okay, ich kann auch damit...
Du warst aber auch sehr gut.
Ich meine, wir haben die Folge auch zweimal aufgenommen. Ne? Deswegen.
Ja, das stimmt. Das war wirklich...
Ja, stimmt.
Das war...
Das haben wir
gar nicht erzählt, ne?
Ja.
Das wollten wir eigentlich heute, weil wir es da gar nicht erzählt haben. Das war wirklich so, wir haben diese Folge... aufgenommen und dann ist uns so auf der Hälfte aufgefallen, dass eine ganz grundsätzliche Sache am Anfang missverstanden wurde und dann mussten wir alles nochmal machen.
Genau, wir haben, glaube ich, erst so nach einer Stunde...
Ja, das war schon sehr wild.
Ich wollte sagen, es ist nicht dir aufgegangen, ich habe nicht darauf aufgepasst, weil wenn wir ein neues Thema haben und ich habe mich mit diesem Thema juristisch beschäftigt, also ich habe auch für Mandanten Fälle damit erledigt, aber es ist was anderes mit einer Person, die damit bis jetzt nichts zu tun hatte, zu sprechen, weil in diesem Fall muss ich ja ungefähr vorausahnen, was du denken könntest und das entsprechend planen. Und dann habe ich absolut am Anfang übersehen, dass ich etwas nicht hinreichend erklärt habe, dass es bei dir falsch angekommen ist. Und das haben wir dann, glaube ich, erst nach einer Stunde mitbekommen.
Ja.
Und genau, dann mussten wir nochmal neu ansetzen.
The things we do for you, liebe HörerInnen.
Mhm.
So krasse Sachen.
Und wir haben schon lange kein Obiter Dictum mehr gehabt. Ich scroll nämlich runter und sehe noch, wir hatten noch Kommentare zu der Folge zum Thema Fahren ohne Fahrschein gehabt. Da haben sich auch viele bedankt, dass wir sie zum Beispiel aufgeklärt haben, dass dazu ein Vorsatz gehören muss. Das bedeutet, wenn man vergesslich ist und in den Zug hineinsteigt ohne Fahrschein, dass man dann noch keine Straftat begeht. Aber natürlich, wie so häufig die Problematik des Nachweises, beim ersten Mal klappt es, dann wird es problematischer. Ja, das wären so die Punkte. Das heißt, wir haben heute wirklich viel wie Recht und Planz. Nein.
Vielleicht.
Und Planz.
Vielleicht.
Recht und Lanz, genau.
Ja. Pranz und Lechts.
I don't know.
Lieber Markus, lieber Thomas, schreibt noch jemand: Endlich habe ich euch eingeholt und alle 125 Folgen gehört. Vielen Dank für die plus minus 200 Stunden gute Unterhaltung und Bildung. Es ist wunderbar, euren Enthusiasmus in jeder einzelnen Folge zu spüren. Eine wichtige Rechtsfrage: Im letzten Jahr habe ich wöchentlich mindestens eine Folge pro Woche gehört. Ergibt sich daraus nicht ein Gewohnheitsrecht und ihr müsst jetzt häufiger aufnehmen? Nein. Vielen Dank für das Lob, aber nein.
Schön, dass du das so einfach antwortest. Ich war noch nicht mit dem Nachdenken fertig. Nein. Aber schon moralisch, also ich fühle mich sehr geschmeichelt und ja, ich würde das wirklich viel, viel häufiger aufnehmen. Aber die Erwerbsarbeit.
Aha!
Okay, ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht, ich würde häufiger podcasten. Aber Moment, liegt es an mir, dass ich wenig Zeit habe?
Nee, nicht nur.
Ja, aber
der Grund ist schon derselbe.
Der Grund ist derselbe bei uns, die Erwerbsarbeit ist und so weiter. Aber zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Nämlich aus dem Pool, die Fragen an uns gestellt werden, die nichts mit dem Recht zu tun haben.
Ja.
Wir freuen uns mal über weitere Fragen. Markus, was ist dein größtes Talent?
Mein größtes Talent?
Ja.
Also jetzt
persönliche Frage an uns heute zum Abschluss.
Jetzt.
Wir sonst immer in der Obiter Dictum haben wir eine persönliche Frage, das heißt, ob wir heute überhaupt nicht persönlich waren.
Du meinst,
was sind eure größten Talente?
Du meinst im Sinne von Dinge, die mir gegeben sind, ohne größeres Training? Oder was ist ein Talent in dem Sinne? Jetzt sind wir im größten Potter. Was ist da eigentlich ein Talent?
Was ist ein Talent?
Was ist ein Talent? Ich frag's mich manchmal nicht. Ich denke, Ukulele spielen ist auf jeden Fall nicht.
Okay, du kannst mich zum Lachen bringen. Das ist auf jeden Fall ein großartiges Talent.
Also meine Freundin sagt, dass die Spontanität, mit der ich reimen kann, ein Talent ist,
ja,
das sie immer wieder mit großer Freude erfüllt. Also ja, wenn man jetzt Talent als sozusagen Dinge, die man kann, dann ist, ich kann auch eine komplizierte Fingergeste machen, die Leute nicht nachmachen können, nachdem sie sie einmal gesehen haben. Aber das müssen wir aber beim Hörertreffen probieren.
Ja.
Was ist dein Talent?
Ich habe mir ja gerade überlegt, was ich denke, was dein Talent
ist. Was denkst du, was mein Talent ist?
Resilienz?
Ist Resilienz ein Talent? Resilienz?
Ich denke schon, dass es auch ein Talent ist. Also die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, bei sich selbst zu bleiben, auch wenn sich die Zeiten ändern und widrig sind. Vielleicht kenne ich dich einfach noch nicht privat genug. Vielleicht weinst du auch heimlich und bist depressiv und ich habe sie jetzt einfach unterstellt.
Da muss ich aber dazu sagen, weinen können ist in meiner Betrachtungsweise resilienter als nicht weinen können.
Entschuldige mich bitte, ich stimme dir hundertprozentig zu. Seitdem ich mal gelernt habe, wie das Weinen funktioniert, habe ich festgestellt, dass das Emotional Release wunderbar funktioniert.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja. Aber trotzdem denke ich, dass du ein Mensch mit einem gesunden, ausgeglichenen Geist bist.
Wow.
Das halte ich auch für ein Talent.
Dankeschön. Ja, wenn wir in die Richtung gehen, würde ich sagen, dein Talent ist das ist auch auf die Gefahr, dass es ein bisschen klischeeig anhört, aber sich in ein Ding reinzubegeben und das wirklich sozusagen bis zum letzten Krümel auszuschöpfen und zu durchdenken mit einer nicht enden wollenden Energie, das ist schon.
Dankeschön.
Das ist schon krass. Also, wie gesagt, es ist halt so krass, dass ich mir manchmal Sorgen mache, aber es ist schon krass.
Ja. Ich überlege, ja. Also, ich würde sagen, bei mir ist es Disziplin. Und Deep Focus. Disziplin ist wahrscheinlich kein Talent in dem Sinne. Es ist mehr Faszination. Also ich würde sagen, ich bin weniger diszipliniert, als dass ich fasziniert bin von Dingen. Das passt schon. Und Deep Focus ist etwas, was ich kann. Also ich kann mich für 2 Wochen wegschließen oder ich kann auch 8 Stunden am Schreibtisch stehen und einen Fall bearbeiten und die Welt vergessen. Dafür habe ich nicht das Talent, im Mittelmaß zu sein. Mhm. Also ich kann entweder hibbelig sein, dass ich absolut 1000 Dinge gleichzeitig mache oder mich fokussiere, aber ich kann, die Mitte kenne ich nicht.
Mhm. Kannst du, was ist dein sinnloses Talent oder dein Quatschtalent? Also so wie bei mir sozusagen mein wundervolles Ukulele spielen.
Ukulele spielen? Ich weiß es nicht. Hm. Okay. Quatsch. Also etwas, was...
Was ist ein Party-Trick?
Ich kann sagen, was ich überhaupt nicht kann. Ich habe erst vor einem Jahr gelernt, wie Rhythmus funktioniert in der Musik.
Ja gut, dann nehmen wir uns nicht viel.
Also,
okay, Thomas, Hausaufgabe zum nächsten Mal.
Ja, ich denke an...
Entweder entdeckst du dein Quatschtalent oder du denkst drüber nach, was es ist.
Vielleicht soll ich auch anfangen, ein Musikinstrument zu spielen.
Nicht zu spielen.
Nicht zu spielen. Weil ich hab Akkordeon gelernt. Bei uns haben alle in der Familie Akkordeon gelernt. Und ich habe, glaube ich, auch irgendwie so mit 8 Akkordeon
bekommen. Aber hast du Talent dafür?
Sagen wir so, nach 2 Wochen musste ich nicht mehr Akkordeon spielen.
Das zählt dann nicht als Talent.
Ah, nee. Hm. Das zählt nicht. Also ich kann gut Pogo tanzen.
Okay.
Okay. Und ich bin sehr guter Stage-Diver.
Das ist sehr on-brand für diese Folge. Das lassen wir
gerne. Wunderbar.
Sehr schön. Okay, so viel Obiterdiktum für heute. Was haben wir schon planen für die nächste Folge? Das ist lustig, ich habe immer total am Ende einer Folge einen Blackout, weil meistens wissen wir schon, was passiert, aber das gibt
es
schon.
Nein, das verraten wir noch nicht. Bedeutet, das ist noch nicht festgelegt.
Nein, wir verraten es noch nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Macht es gut. Tschüss.
Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.